damit du das Beste aus dir rausholst. Herzlich willkommen zu Vollgas mit angezogener Handbremse, deinem Handbremsenlöser-Podcast. Wir sind
Uli
und Steffi und freuen uns in dieser Folge mit dir über das Thema Steuern, Buchhaltung, Gewerbeanmeldung und vielem, vielem mehr mit unserem tollen Interviewgast zu sprechen. Ganz viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, ja, Vollgas mit angezogener Handbremse. Wir möchten uns als erstes bei dir bedanken und sind echt froh, dass du uns hier hörst. Auch möchten wir gleichzeitig Danke sagen dafür, dass du uns eine Bewertung dalässt und dass du diesen Podcast deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Und ja, wenn dich etwas berührt und auch du besonders gut findest, dann mach doch eine Insta-Story und verlink uns darin.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir und ich freue mich riesig über diese Folge. Ich denke, wir werden die auch in zwei Teile aufteilen, weil das ein sehr intensives Thema ist. Wir haben heute nämlich einen Interviewgast bei uns. Lieber Jürgen, herzlich willkommen.
Ja, danke schön und hallo ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns schon riesig auf das spannende Interview mit dir und ich würde sagen, Uli, wir legen doch direkt mit der ersten Frage los, oder?
Genau, fangen wir an. Ja, lieber Jürgen, magst du mal erzählen, wer bist denn du und warum bist du, weil wir haben ja das Thema heute über Steuern, warum bist du eigentlich Steuerberater?
Eine sehr gute Frage. Ja, ich bin der Jürgen Bauer, bin 47 Jahre alt, habe eine tolle Familie mit drei Kindern, zwei davon schon erwachsen und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung, weil das Erste, als ich mit eurem Podcast in Berührung gekommen bin, mit dem sensationellen Titel, ich sofort an die Steuer gedacht habe, weil das genau auch mein Thema ist. Vollgas mit angezogener Handbremse geht leider viel zu schwer. Und deswegen ist es wichtig, diese Handbremsen zu lösen. Und meine Einstellung ist und war immer schon in diesem Bereich Steuern, Buchhaltung, Bürokratie, gibt es viel zu viele Handbremsen, Spaßbremsen, wie ich es auch immer gerne nenne, Dinge. Jeder, der sich heute selbstständig macht, ist total begeistert von dem, was er tut, sonst würde er diesen Schritt nicht wagen und bekommt dann diese Spaßbremsen vor den Latz geknallt und die bremsen dich einfach unglaublich ein und so wirst du nicht erfolgreich. Und so bin ich auch mit diesem Thema Steuer in diesen Bereich der Handbremsenlöser gekommen, weil das Thema Steuer mich zwar von eigentlich der Jugend an schon fasziniert hat, ich aber mir heute nicht vorstellen kann, diesen Beruf ganz klassisch auszuüben, weil ich viel mehr Spaß dran habe, Menschen zu helfen, diese Handbremsen zu lösen, weil die einfach für ganz viele das Aus ihrer Selbstständigkeit bedeuten, noch bevor die richtig begonnen hat. Mhm. Und da habe ich wirklich für mich so meinen Bereich gefunden, der mir unglaublich Spaß macht und den ich einfach auch eben deswegen so als wichtiger sehe, weil ich viel zu viele erlebt habe, die genau an diesen Hürden gescheitert sind. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit euch gemeinsam ein paar Handbremsen lösen kann.
Okay, mega schön zu hören. Und sag mal, Jürgen, wie lange machst du das denn jetzt schon?
Tatsächlich mache ich persönlich diese ganze Geschichte schon seit jetzt über 22 Jahren. In der Kanzlei, die jetzt nächsten Monat im November das 30-jährige Kanzleijubiläum feiert und passt auch wunderbar zu euch und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns wirklich spezialisiert auf diesen Bereich Network Marketing, Direktvertrieb, Multilevel Marketing, agieren schon immer bundesweit seit 30 Jahren, was schon damals vielleicht noch die größere Herausforderung war, aber was über alle Kommunikationswege super abgewickelt werden kann. Und heute ist das ja gar kein Thema mehr. Heute, wir haben ja allein die E-Mail, was die verändert hat in unserem Bereich, ist tatsächlich sagenhaft. Ja, und seit mittlerweile 19 Jahren bin ich auch unterwegs und gebe ganz viele Seminare und jetzt mittlerweile auch natürlich sehr viele online seit den vergangenen 2 Jahren zu diesen ganzen Bereichen, von der Existenzgründung, von der Idee zur Selbstständigkeit, über diese ganzen Hürden und Spaßbremsen, die da auf dem Weg dahin sind, bis rein in das Thema Buchhaltung, weil gerade wir als Kanzlei ganz stark auch arbeitsteilig gern agieren mit unseren Mandanten, wo wir sagen, lass doch jeden das machen, was er kann. Jeder kann Buchhaltung, verspreche ich euch, vielleicht kommen wir auf dieses Thema auch noch heute in dem Podcast. Und wir können steuern. Und warum sollte man das nicht zueinander bringen, sodass alle im Prinzip ihren Teil dazu liefern, um für beide ein schönes Paket zu schnüren.
Sehr schön, Jürgen. Wahnsinnig spannend. Also auch dich jetzt da nochmal ein bisschen näher kennenzulernen. Sehr, sehr cool. Wir reden ja heute natürlich allgemein auch über das Thema Steuern und Thema Gewerbeanmeldung und alles, ne? Also es wird auf jeden Fall natürlich nicht nur für die Networker interessant sein, sondern grundsätzlich für alle, weil das ist ja ein allgemeines Thema, was einfach alle betrifft. Jetzt natürlich die Frage, du hast vorher schon gesagt, die Handbremse, die Angst ist immer mit dabei. Gibt es spezielle Themen, die dir immer wieder begegnen rund um das Thema Ängste? Also welche Ängste kommen da im Außen immer wieder auf dich zu?
Ich glaube, es sind wirklich immer wieder dieselben und klassischen Ängste. Ich glaube, das Schlimmste, wenn wir schon das Thema Gewerbeanmeldung ansprechen, ist, dass diese Gewerbeanmeldung sich für ganz viele es fühlt sich an wie so ein Damoklesschwert, das über einem hängt. Und man hat den Eindruck, sobald ich ein Gewerbe anmelde, stürmen die alle bei mir ein. Und alle wollen immer nur mein Bestes, mein Geld. Und die Wahrheit ist, es ist tatsächlich gar nicht so. Es ist erschreckend, wie wenig das mitbekommen, wenn man ein Gewerbe anmeldet. Und trotzdem ist das da und bleibt. Und dann sind es die Klassiker wirklich wie, was passiert mit meiner Krankenversicherung? Kann ich jetzt gerade in vielen Bereichen, wenn ich erstmal nebenberuflich starten möchte, kann ich das mit meinem Elterngeld vereinbaren? Wie ist das, wenn ich aktuell Arbeitslosengeld bekomme oder auch ganz andere Dinge? Das geht runter bis zu einem Kindergartenzuschuss, der einfach im Raum steht und der in Gefahr ist, vermeintlich, weil ich sage, ich kann mir jetzt nicht noch zusätzliche finanzielle Klötze ans Bein hängen, weil ich muss ja meine Selbstständigkeit erstmal aufbauen. Ich brauche einen gewissen finanziellen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und wenn die mir Sachen wegnehmen, die ich mir im ersten Moment vielleicht nicht dazu verdiene, dann ist diese Angst da. Und Thema Steuer und Buchhaltung müssen wir nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, die größte Angst von vielen, weil es ein viel zu undurchdringlicher Berg an Vorschriften ist, dem man vermeintlich hilflos gegenübersteht.
Ja, sehr spannend, denn du hast schon ganz viele schöne Sachen gesagt, über die wir heute natürlich näher sprechen werden, um die Handbremsen zu lösen. Also perfekt. Was ich, glaube ich, auch eine große Angst von vielen Menschen da draußen ist, dass sie ganz, ganz viel zahlen müssen. Na, dass sie meistens mehr zahlen müssen, als sie nachher verdienen. Kannst du da vielleicht gleich schon was drüber erzählen und da vielleicht schon die erste Handbremse tatsächlich lösen?
Tatsächlich ist das fast schon das Thema Steuern, das du ansprichst, wo jeder gefühlt immer zu viel bezahlt. Und ich weiß nicht, ob wir uns nachher noch explizit im Detail über verschiedene Steuern vielleicht unterhalten wollen. Da ist es tatsächlich nicht so. Leute, ich kann euch sagen, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr Steuern zahlen dürft, auch wenn es schrecklich wehtut. Aber für mich ist das Thema Steuern immer, es hat so die emotionale Seite und die rationale Seite. Die nationale Seite heißt, es kann dir nichts Besseres passieren. Die emotionale überwiegt leider und die bedeutet nichts Gutes. Niemand zahlt gerne Steuern. Aber auch tatsächlich in anderen Bereichen ist es so, dass es ist die große Unbekannte oft, was kommt da auf mich zu? Wenn ich genau wüsste, das kostet mich jeden Monat 75 Euro, dann könnte ich es einplanen. Das weiß ich aber nicht. Das ist alles, du bekommst auch ganz schwierig oft konkrete Auskünfte, die deinen Fall betreffen, dass du wüsstest, genau das erwartet mich finanziell, weil dann könnte ich es einplanen. Und diese Unbekannte, ich glaube, das ist das Schlimmste und das ist die größte Bremse, die viele daran hindert, wirklich dann es zu tun und loszulegen.
Okay, sehr gut. Dann haben wir nachher nochmal eine gute Frage, da haben wir bestimmt dann einen perfekten Tipp nachher. okay, und hast du vielleicht auch schon, wir hatten gerade so das Thema, was auf einen zukommen kann, Thema Nachzahlung eben, ne? Was muss ich dann nachher wirklich abgeben? Hast du uns da vielleicht schon einen Tipp, dass genau diese Überraschung nicht passiert, wie man da schon mal vorbeugen kann? Gibt es da irgendwie so eine pauschale Regelung, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, eine pauschale Regelung für alle und jeden gibt es nicht, außer zu sagen, bereitet euch auf den Tag der Steuerzahlung oder der Nachzahlung vor. Packt ihr immer Geld auf die Seite, das ist tatsächlich super individuell. Man kann dafür einzelne Bereiche sicherlich konkretere Vorgaben machen. Für jeden dasselbe kann man hier nicht machen, weil es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du heute irgendwo in der Dienstleistung tätig bist, wo du vielleicht einen überschaubaren Ausgabenrahmen nur hast. Da ist der Gewinn, der am Schluss resultiert, viel höher und stellt sich viel früher ein, als wenn ich in den Handel gehe, wo ich mir einen Kundenstamm aufbauen muss, wo ich schauen muss, wie viel Spanne kann ich denn draufpacken, dass ich meine Produkte noch verkaufen kann, auch vielleicht im Vergleich zur Konkurrenz. Und insofern ist es da sehr schwierig, einen konkreten Rahmen zu geben. Aber ich glaube, das sollte jeder einfach vom ersten Tag weg auf dem Schirm haben, dass dieser Tag kommt und dass ich mir ein bisschen was auf die Seite packe. Und ganz wichtig ist für mich da auch dann die Kommunikation mit meinem Steuerberater. Steuerberater ist, glaube ich, dasselbe Thema. Wahrscheinlich liegt es am Begriff Steuern. Mhm. Ist auch rational das Beste, was du tun kannst. Und emotional kostet der Steuerberater einfach viel zu viel Geld. Und ich glaube, trotzdem sollte diesen Schritt niemand scheuen hin zum Steuerberater. Mhm. Und da ist für mich tatsächlich auch nicht das Geld das Hauptausschlaggebende. Ich glaube, wir sind uns einig, Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen. Mhm. Nur für mich geht es da um Vertrauen. Ich brauche das Vertrauen in meinen Steuerberater, der arbeitet für mich, der arbeitet nicht fürs Finanzamt, kenne ich auch viele. Und wenn du den Verdacht hast, dann sprich das offen an. Mhm. Weil das darf nicht sein und kommt vielleicht auch manchmal vor, ich weiß es nicht. Mhm. Nur das darf nicht passieren. Und wenn ich da rechtzeitig in die Kommunikation gehe und auch die Kommunikation fordere, wenn sie vielleicht nicht da ist, dann kriege ich auch sehr früh schon eine Aussage, auf was ich mich einstellen muss. Mein Steuerberater kann mir auch nicht beantworten, du musst im nächsten Jahr am 17. April 3.745,20 Euro bezahlen. Mhm. Der kann aber sagen, schau mal, das ist die grobe Richtung. Und wenn wir es früher machen oder wenn wir später machen, ich bin auch ein großer Freund vom Früherledigen, weil dann weiß ich, was mich erwartet. Und je länger ich das vor mir herschiebe, belaste ich mich wieder. Jetzt sind wir wieder beim Thema Handbremsen. Mhm. Das bremst mich total ein, weil ich weiß, der Tag wird kommen und kurz vor der Tag da ist, muss ich es dann erledigen und dann habe ich noch das, was man offiziell mit dem schönen Wort nachträgliche Vorauszahlungen nennt. Mhm. Das heißt, ich bekomme die Steuer für dieses Jahr und weil ich so spät dran bin, muss ich eine Vorauszahlung fürs aktuell laufende Jahr auch noch leisten. Das heißt, ich habe nicht nur für ein Jahr die Steuer zu zahlen, sondern einen Moment für 2 Jahre. Und wenn ich einfach früher dran bin und ich weiß, ich kann mich jetzt darauf einstellen und rechtzeitig Geld auf die Seite packen oder gehe halt jetzt in das Laufende rein, glaube ich, sind in dem Bereich schon die größten Ängste, die man nehmen kann. Mhm. Tatsächlich aber nur, indem man kommuniziert. Ich glaube, das ist für jeden Lebensbereich die wichtigste Empfehlung.
Sehr schön gesagt, Jürgen. Vor allem, ich kann da auch schon aus eigener Erfahrung sprechen, weil mir wurde auch schon sehr früh dann gesagt, Steffi, das und das solltest du ungefähr auf die Seite legen, wenn du das und das hier bei uns verdienst. Und das habe ich natürlich immer schön brav gemacht. Und ich weiß noch genau, dass die Kollegin aus eurer Steuerkanzlei damals, wo die Nachzahlung dann kam, ne, oh, die wollte mir das gar nicht sagen. Weil die schon dachte, oh Gott, und das noch kurz vor Weihnachten. Darauf legt die mir gleich vom Stuhl um. Aber die Summe, die sie mir genannt hat, mit der habe ich halt gerechnet. Weil das war das, was ich schon vorhergesagt bekommen habe, was ungefähr auf mich zukommen wird, was ich schön auf Seite gelegt hatte. Und das ist das Wertvolle, was du gerade gesagt hast, einfach darauf vorbereitet sein. Ja? Genau. Einfach mit dem Steuerberater eng im Austausch sein, was kommt ungefähr auf mich zu, das einfach wirklich auf Seite legen, nicht anrühren, weil das Geld gehört einem ja nicht. Und dann ist man auch nicht überrascht, wenn dann so eine Nachzahlung kommt, sondern man ist ganz Chili-Milli und kann sagen, alles gut, ich habe das Geld auf der Seite.
Und es ist das Schöne bei allem, wenn du dir es dann wieder runternimmst und kleinrechnest, dann ist alles, fühlt sich zumindest besser an. Es ist am Schluss die gleiche Summe, aber ob ich die einmal aufbringe, wie du schön sagst, kurz vor Weihnachten oder kurz vor dem Urlaub oder halt monatlich ein Stück weit. Und das Schöne ist, das Geld ist ja noch nicht de facto weg, wenn es dann am Schluss doch weniger ist. es ist dann doch wieder dein Geld.
Ja, eigentlich ist die nächste Frage ja schon beantwortet worden, ne? Also wie können wir eigentlich konkret die Angst dem Zuhörer eben nehmen diesbezüglich?
Ja, gut. Tatsächlich ganz genau, wie wir jetzt gesagt haben, kommuniziere mit jemandem, den du vertraust. Im Idealfall der Steuerberater, der alle deine Zahlen hat. Aber vielleicht habe ich ja auch jemanden im Bekanntenkreis, der mich da unterstützt und der meine Zahlen oder dem ich so weit meine Zahlen anvertraue, dass der sich ein gutes Bild machen kann. Und nach einem Jahr habe ich die Erfolgskontrolle ja, ob der Weg der richtige war. Und das muss man auch immer wieder neu hinterfragen und immer wieder anpassen, weil die Selbstständigkeit geht ja auch nicht wie ein Bach immer gleismäßig voran, sondern da kommt mal ein Starkregen und dann fährt es richtig rein, im Positiven wie im Negativen. Und das ist das Schöne, dass ich dann rechtzeitig darauf reagieren kann.
Richtig. Und Buchhaltung, hast du ja vorher auch schon gesagt, kann jeder. Ne?
Ja,
wenn man weiß, wie es geht, kann es jeder.
Wenn man weiß, was Buchhaltung tatsächlich ist. Ich glaube, diese Angst vor der Buchhaltung liegt vor allem darin, dass die meisten gar nicht wissen, was Buchhaltung tatsächlich ist. Wisst ihr, was Buchhaltung ist?
Ja, ihr habt also so von der Lehrer. Also ich weiß natürlich, wie man es macht, aber erklär gerne mal, was es genau bedeutet, ja.
Buchhaltung ist für mich in erster Linie mal ein riesengroßes Missverständnis. Weil meine Erfahrung ist, die meisten haben Angst vor Buchhaltung und die wird diese Angst ja gemacht, weil ich ja als unbescholtener steuerlicher Bürger gar nicht weiß, was ich steuerlich absetzen kann, ohne mich durch Gesetze zu wühlen. Und ich auch immer ein bisschen unsicher bin, wo ich das absetzen muss und oder wie ich das absetzen kann. Und ganz viele sagen auch, Jürgen, ich habe Angst, weil ich gar nicht weiß, wie das Finanzamt darauf reagiert, wenn ich das absetze. Und die gute Nachricht für alle eure Hörer, das ist gar keine Buchhaltung. Diese Fragen sind Steuererklärung. Und das ist genau der Grund, glaube ich, warum ich einen Steuerberater habe, der einmal im Jahr sich das ansieht und entscheidet, was kannst du steuerlich absetzen, wie und wo, und der das dem Finanzamt schön präsentiert. Buchhaltung, das ist tatsächlich eben das ganze Jahr über. Das Buchhaltung ist auch nicht nur vierteljährlich oder monatlich. Buchhaltung ist wöchentlich. Ich würde sagen, Buchhaltung ist täglich und manchmal stündlich. Buchhaltung ist genau eines, Belege sammeln. Mhm. Belege sammeln, Belege sammeln, Belege sammeln. Belege sammeln, Belege sammeln, Belege sammeln, Belege sammeln, Belege sammeln. Das ist ja, Buchhaltung.
Ja, ja. Und wie einfach, Jürgen, wie einfach.
Es ist tatsächlich einfach und damit jeder wirklich kapiert, was Buchhaltung ist, kann ich euch meinen wichtigsten Tipp für euch und für alle eure Hörer mit auf den Weg geben: Sammelt jeden Beleg. Sammelt jede Rechnung, sammelt jede Quittung und meinetwegen auch wirklich jedes Fetzelchen Papier. Wenn du glaubst, dass, und wir reden ja vor allem von den Ausgaben, die Einnahmen sind schön und die sind immer da, die Ausgaben sind für jeden Steuerberater das Salz in der Suppe und es sind so viele Ausgaben da, die weggeschmissen werden. Jede Ausgabe, die irgendwas mit deinem Gewerbe, mit deinem Unternehmen zu tun hat, wo es auch vielleicht nur eine ganz geringe Verbindung irgendwie gibt, wo du dir nicht sicher bist, aber du weißt, okay, Mensch, jetzt habe ich das Auto, benutze ich für mein Geschäft, dann bewahre ich einfach alles fürs Auto auf und das ist wirklich mein wichtigster Tipp und dann machst du alles richtig und das ist vermeintlich einfach, es ist überhaupt nicht einfach, weil du musst das Zeug ja irgendwo hinpacken, du musst es irgendwo sammeln. Da bin ich selber ein schlechtes Beispiel, weil ich habe das früher echt immer hier in jedem Hosensack und in jedem Geldbeutel und im Auto und der Laptoptasche und in der Jackentasche, überall waren Zettel, waren Belege, waren Quittungen. Und das dann wieder zusammenzusuchen, das ist abenteuerlich. Und ich habe mich mittlerweile diszipliniert und packe mir das alles schön in eine Ablage. Und das ist der größte Teil der Buchhaltung. Mhm. Und da wirklich ist meine Devise, lieber 20 Belege zu viel da reinwerfen, als einen zu wenig, weil ich meine, die Dinger liegen da und die fressen nichts und die saufen nichts, die sind total kostengünstig im Unterhalt. Aber viele werfen bares Geld in den Papierkorb, weil sie es in dem Moment nicht dran gedacht haben oder wie auch immer. Und das ist der größte Batzen der Buchhaltung, den nimmt mir auch niemand ab. Den nimmt mir kein Buchhalter, den nimmt mir kein Steuerberater, niemand nimmt mir den ab, weil die Belege habe ich in der Hand. Und wenn ich die liegen lasse, dann sind die weg. und viele suchen die waghalsigsten Ausgaben, die in hier noch einen Cent und da noch 5 Cent. Und das ist wichtig, bin ich voll hinter jedem. Nur wenn darüber, hinter diesem Cent hinterherrennen, die wichtigen Ausgaben vernachlässigt werden, ich nicht dran denke, meine Belege irgendwo mal hinzupacken, dann finde ich es einfach, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich da nochmal 1 Euro und da nochmal 5 Euro habe, wenn ich die 50 und die 100 Euro Ausgaben nicht aufpasse auf die. Und das ist tatsächlich der größte Teil der Buchhaltung und dann muss das Zeug halt noch irgendwie in den PC und dafür gibt es tolle Lösungen überschaubarer Größenordnung, was das Finanzielle angeht. Ihr kennt ja unsere, wir bieten ja selber als Kanzlei so eine Online-Buchhaltung an, die haben wir für den Buchhaltungslaien geschrieben. Heute erzählst du jemandem, ja, wir haben eine Cloud-Lösung. Kann jeder was mit anfangen, hat keiner mehr Berührungspunkte. Unsere Cloud-Lösung gab es schon, fast den Begriff Cloud gab. wir sind im Frühjahr 2001 gestartet mit unserer Online-Buchhaltung. Und das ist die Buchhaltung für den Buchhaltungslaien. Wir haben es runtergebrochen auf das, was es wirklich ist. Der größte Teil ist Belege sammeln und dann hoffentlich eine einfache Möglichkeit zu finden, wie ich selber die Beträge abschreibe, ganz stupide formuliert, in ein PC-System. Und ich glaube, das hat sich bewährt über all die vielen Jahre. Und da kann ich jeden nur einladen, sich das mal anzusehen. Und es einfach mal zu versuchen. Und ihr werdet überrascht sein, wie einfach tatsächlich Buchhaltung sein kann.
Das kann ich tatsächlich nur genauso unterstreichen, weil, da kommen wir nachher auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ich habe privat meine Steuer nie gemacht. Weil auch für mich, ne, Steuer, oh Gott, Riesenhandbremse, habe ich keine Lust drauf gehabt, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und dann hatte ich Provin. Und dann musste ich ja Steuern machen, musste Buchhaltung machen, ne? Und euer System macht es so unfassbar einfach, weil es, wie du schon gesagt hast, für den Laien ist. Man muss keine Ahnung haben, wie Buchhaltung und Steuern funktionieren. Es ist so simpel. Einfach abschreiben.
Genau, ja? Belege sammeln, abschreiben. Tun. Ja. Und man muss, und jetzt bin ich wieder beim Schritt vorher, kommunizieren, wenn ich dann mal ein Problem habe. Und das ist ja unser Service, den wir der Buchhaltung obendrauf geben. Was am Anfang für mich unheimlich wichtig ist für jeden, wenn du dir unsicher bist. Hol dir Hilfe. In deiner Buchhaltung steht eine Telefonnummer, das ist unsere, und ruf da an, ist Service, und frag mal, ich habe keine Ahnung, wo ich die Tankquittung hinbuche. Und das sind tolle Menschen, die dir einfach helfen und sagen, Steffi, geh dahin, Punkt 2.1, da gibst du das ein, steht dran, laufende Kfz-Kosten. Und dann klickst du drauf und sagst, ah, das geht aber nicht, da ist eine Fehlermeldung. Ja, weil wir noch nicht wissen, dass du ein Auto hast. Klick auf die Fehlermeldung, gib das Auto ein und zukünftig funktioniert es. Und so einfach ist es tatsächlich. Und ich glaube, das muss auch jeder in Anspruch nehmen, weil da baue ich schon wieder, da löse ich Handbremsen. Es ist einfach so. Es ist noch so einfach und es bringt nichts, wenn ich es nicht tue.
Absolut. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage genau zu dem System, Jürgen. Das System ist ja kostenlos in der Nutzung. Wie sieht es denn aus? Weil damit ist ja nur die Buchhaltung gemacht, aber ja noch nicht die Steuer gemacht. Das kann man natürlich über euch machen. Was ist denn jetzt aber, wenn jemand schon einen Steuerberater hat, der aber so ein tolles, einfaches System nicht besitzt, das aber gerne von euch nutzen möchte, geht das dann auch?
Ja, funktioniert ganz genauso. Wir haben es bewusst von Anfang an offen gehalten. Natürlich freuen wir uns über jeden, der sagt, Mensch, cool, ihr macht da eine richtig tolle Geschichte. Und was ich auch oft höre und was mich jedes Mal freut, die Meldung, toll, Jürgen, bei euch versteht man wenigstens, was man mir erklärt. Ich habe immer das Problem, ich verstehe meinen Steuerberater nicht. Dann sage ich, ja, dann such dir jemanden, der Deutsch spricht. Ja, nein, das ist ja das Problem, der spricht auch so, dass ich es nicht verstehe. Vertrauensgeschichte wieder. Nein, wir freuen uns über jeden, der uns natürlich beauftragt und wir haben die Daten auf dem Server liegen und machen damit versprochen eine tolle optimierte Steuererklärung. Ich kann aber auch, wenn ich den Steuerberater meines Vertrauens bereits habe, einfach diese Daten einmal im Jahr anfordern auf einem Datenträger. Preise haben wir alle offen auf unserer Seite. Wir sind eine Steuerkanzlei, die von jeher alle Preise, sei es für solche Serviceleistungen, aber vor allem auch für die Steuererklärung, ganz plakativ auf die Webseite packt. Und dann bekomme ich einen Datenträger, da sind DATEV-kompatible Daten drauf. Wem das nichts sagt, DATEV ist so diese Standardlösung der Steuerberater und jedes Rechnungswesenprogramm, das eine Steuerkanzlei einsetzt, kann diese Daten einlesen. Dieses ist wirklich ein Standardformat und macht mir dann meine Steuererklärung und ich spare mir tatsächlich dann unterm Strich die Buchhaltung, weil ich sie selber erledigt habe. Und ich habe das mal ausgerechnet. Wenn ich heute einen Steuerberater beauftrage für ein ganzes Jahr, hör mal, mach mir bitte die Eingabe der Buchhaltung und meine Steuererklärung. Da macht, je nach Geschäft und nach Umsatz, die Buchhaltung mindestens 30 bis manchmal tatsächlich über 50% wow. der gesamten Steuerberatungskosten aus. Und das kann ich mir damit sparen, wenn ich einfach in dem Moment, wo ich die Sachen ablege, was ich sowieso tun muss, noch schnell den Betrag in die Buchhaltung eintrage. Mhm. Und genau darauf ist es ausgelegt gewesen. Genau das funktioniert wunderbar. Dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, arbeitsteilige Modell. Mhm. Jeder soll das tun, was er kann und kann sich dadurch einiges sparen.
Mhm. Okay. Und ich höre es natürlich schon ganz stark raus. Du würdest definitiv empfehlen, wenn man eine selbstständige Basis hat, egal ob es Kleingewerbe, normales Gewerbe, einen Steuerberater zu haben und es nicht selber zu machen, richtig? Also wirklich für den Jahresabschluss und so weiter.
Ja, definitiv. Wäre jetzt auch komisch, wenn ich was anderes empfehlen würde. Ist aber tatsächlich eine ernst gemeinte und auch aus der Erfahrung gewachsene wirklich Empfehlung. Es ist verdammt viel Geld, das ich in die Hand nehmen muss. Wir haben tatsächlich aber auch in unserer Kanzlei schon die Erfahrung gemacht aus einer Aktion, die schon weit über 15 Jahre zurückliegt. Was ich vorhin gesagt habe, der Steuerberater ist immer zu teuer, weil mit dem Thema habe ich mich ja noch nicht auseinandergesetzt. Vielleicht mal die private Steuererklärung, die ist überschaubar, was den Aufwand angeht, weil ich ja eh fast nichts absetzen kann. Das kann man standardisiert heute sehr gut abwickeln. So ein Gewerbe, so ein Unternehmen ist eine ganz andere Hausnummer und da gibt es ganz viel, was man machen kann und das ganz viele gibt es einfach heute noch keine KI, das automatisch macht oder die es so macht, dass es nicht aufstößt und das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht nur, dass ich vielleicht nicht das optimale Ergebnis raushole. Die Rechnung lasse ich gerne bei mich ergehen, wenn jemand sagt, ja gut, ich spare mir das Geld für einen Steuerberater, dafür zahle ich halt ein bisschen mehr Steuern. Unterm Strich trotzdem für mich habe ich Geld verdient. Das stimmt. Das Problem ist heute, dass diese Steuererklärungen ja alle digital standardisiert abgegeben werden müssen und dass einfach diese Prüfmechanismen beim Finanzamt ganz anders greifen als noch früher, als ein Sachbearbeiter, ein Finanzbeamter meine Steuererklärung angesehen hat. Da gab es natürlich Vorgaben, was ich machen muss, aber wie es letztlich ausgesehen hat, gab es herzlich wenig Vorgaben. Und der hat es halt geprüft und hat dann sich gesagt, okay, hör mal, dann passt. Hat er vielleicht am Montagmorgen aber noch anders entschieden als am Donnerstagnachmittag? Ich weiß es nicht, ist normal, ist menschlich. Und heute gibt es einen Mitarbeiter beim Finanzamt, das ist Erik. Und Erik ist ein Softwareprogramm. Steht für Elster Rich Client und er prüft das objektiv, unabhängig vom Wochentag und Uhrzeit. Und Erik hat den Vorteil, der kennt auch die anderen Dinge. Der kennt Branchenvergleiche, der kennt auch deine Vorjahre, was ja auch natürlich schwierig ist, einzeln zu umgreifen. Und ich habe es leider viel zu oft, dass jemand sagt, nee, also das mache ich erstmal selber, ist ja nicht viel und Steuerberater kosten einen Haufen Geld. Habe ich abgegeben, keine Rückfragen. Cool. Jürgen, ich habe es wieder getan, im zweiten Jahr. Haben die wieder durchgewunken, war überhaupt kein Problem. Und im dritten Jahr kommt dann Erik und sagt, hör mal, also die letzten 3 Jahre, wenn ich mir das so anschaue, ich schicke da mal den Kollegen vorbei, der soll das mal prüfen. Mhm. Und das ist leider viel zu oft das Problem. Ich würde da wirklich niemandem Angst machen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Aber ich glaube, die Überlegung sollte jeder mal treffen, ob es nicht doch vernünftiger wäre, hier das Geld dann in die Hand zu nehmen für einen Steuerberater, um einfach diese Sicherheit auch zu bekommen. Wir haben vorher vor Angst vor diesem ganzen Thema gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesenthema und ein Stück weit erkaufe ich mir da einfach auch diese Lässigkeit, die ich dann an den Tag legen kann und sagen, ich habe da jemanden, der kümmert sich um den Scheiß und der versteht, was die wollen und der spricht mit denen. Ich muss mich nicht mit dem Finanzamt drum ärgern. Macht ja niemand und ich möchte sagen, auf dem Finanzamt gibt es tolle Menschen, die da arbeiten. Und es ist halt leider so wie im Rest vom Leben, da gibt es auch die anderen und viele glauben, sie haben immer nur mit den anderen zu tun. Das ist auch wieder vielleicht eine Einstellungsgeschichte, aber einfach das anzubringen und zu sagen, ich lehne mich zurück, ich lasse jemanden machen, schon allein das finde ich, ist viel Geld wert. Wir lassen so viele Dinge erledigen für unterm Strich oft mehr Geld, weil wir zu faul sind und gerade da, weil es ein blödes Thema ist, Steuern, mache ich es nicht.
Ja, absolut. Also vor allem, ich muss auch sagen, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei jeder Steuerkanzlei so ist, aber bei euch, ihr guckt ja wirklich, dass ihr jedes kleinste Ding irgendwie noch mit reinbringt. Ich weiß noch, bei der ersten Jahressteuer wurde ich gefragt, wie viele Waschmaschinen ich für Provintücher auf sowas wäre. Ja, ich halt privat niemals gekommen, dass ich sowas absetzen kann. Und das ist halt das Wertvolle, finde ich, an einem Steuerberater, weil der weiß ja, von der Materie, der weiß, auf was es ankommt, was man alles absetzen kann, was man nicht absetzen kann. Und allein dafür lohnt es sich schon, weil ihr könnt mir viel mehr Geld rausholen, wie wenn ich es machen würde selber, ne?
Richtig, ich glaube, es ist unterm Strich eine Win-Win-Situation.
Ja, definitiv.
Also es ist wirklich so, wie du sagst, man kann gar nicht an alles denken. Und jetzt gehört diese Wäsche schon zu diesen Kleinbeträgen, die ich sage, weil das ist nicht viel, was pro Waschgang geht. Aber bei Provin, du wäschst halt regelmäßig deine Vorführtücher und dann summiert sich das. Und das hilft nichts, wenn du dann den Beleg von deinem neuen Laptop wegwirfst. Das wäre mehr wert gewesen. Aber den hast du scheinbar alles aufbewahrt. Das ist also quasi die Frage, die kommt, ist schon ein Kompliment für deine Buchhaltung. Da war wohl schon alles drin, was wichtig war. Und dann lohnt es sich auch, sich solche Dinge anzusehen. Ja, ganz genau.
Ja, spannend, oder? Du sag mal, Jürgen, hin und wieder kommt auch immer wieder die Frage auf oder die wir jetzt auch bekommen haben. Und zwar, muss man eigentlich als Privatperson oder halt als Angestellter Einkommenssteuer grundsätzlich machen? Also ist man dazu verpflichtet? Wie ist das denn? Also wenn du angestellt bist, ja, ja, oder du bist Studierend oder so, ja, es gibt ja ganz verschiedenste Situationen. Kannst du da mal was dazu erzählen?
Ja, also die Antwort ist ein eindeutiges Jein.
Alles klar.
Es gibt bestimmte Situationen und Konstellationen, da musst du eine Steuererklärung machen. Das heißt, zum Beispiel hängt es von der Steuerklasse ab, wie ich hier veranlagt bin, wenn ich ledig bin und habe die 1, muss ich keine Steuererklärung machen. Wenn ich verheiratet bin, bei 4-4 auch nicht. Wenn ich 3-5 habe, was die meisten haben, weil es sich einfach unterm Jahr lohnt, bin ich verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Ich werde auch verpflichtet, das habe ich ganz oft, jetzt eben die letzten 2 Jahre, wenn Einkünfte hinzukommen, die zwar an und für sich steuerfrei sind, aber diesem berühmten Progressionsvorbehalt unterliegen, das heißt, da fallen Dinge drunter wie Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld. Die sind tatsächlich steuerfrei, die beeinflussen aber meinen Steuersatz. Und weil die eben dann einmalig unterm Jahr vorkommen und das bei den Vorauszahlungen nicht berücksichtigt werden kann, bin ich dann verpflichtet und werde vom Finanzamt auch angeschrieben in solchen Fällen, dass ich eine Steuererklärung auch als Arbeitnehmer abgebe. Mein Ding ist es, ganz ehrlich zu sagen, es lohnt sich fast immer. Mhm. Also tatsächlich tolles Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Ich hatte jemanden, da hat der Sohnemann jetzt dieses Anschreiben bekommen, hör mal, du hattest Einkünfte in 2020 mit diesem Progressionsvorbehalt. Es war bei ihm nicht viel, wir nennen ja keinen Namen, ich kann es sagen, waren 167 Euro Arbeitslosengeld. Der Gute war ein paar Tage oder Wochen arbeitslos und hat das quasi überbrückt bekommen und war erstmal total überfordert, hätte das auch nie abgegeben. Wir haben jetzt dann nicht nur dieses Jahr 2020, sondern auch das Folge- und das Vorjahr abgegeben, weil in der Regel kann ich als Arbeitnehmer mit einer Erstattung rechnen. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte das Geld gar nicht verfallen lassen. Ich habe mal die letzte Statistik, die ich zu dem Thema gelesen habe, ist aus 2017 noch. Damals hat das Finanzamt rausgegeben, dass die durchschnittliche Erstattung beim Arbeitnehmer im Jahr fast 900 Euro waren.
Nein.
Tatsächlich. Und ich kann es auch wirklich immer wieder bestätigen, selbst wenn ich nicht viel reingeben kann, kann ich in der Regel mit einer kleineren Erstattung rechnen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, jetzt muss ich es mir ausrechnen, lohnt sich es dafür, den Betrag X für einen Steuerberater in die Hand zu nehmen, um dann einen geringeren Betrag rauszubekommen, sage ich, nö, lohnt sich nicht und muss nicht abgeben, dann soll es der Staat haben und nicht der Steuerberater, ist mir am Schluss egal, ich zahle weniger. Aber in den meisten Fällen lohnt sich's dicke. Oder ich versuche es einfach mal tatsächlich, wenn ich mir nicht sicher bin, mit so einer Steuersparsoftware, gibt es ja von vielen Firmen, und wenn es ausschließlich um Angestellte geht, sind die super einfach. Und ich kann mir da einfach innerhalb kürzester Zeit mit wenigen Fragen, die sind halt alle so aufgebaut, so im Interviewstil, die fragen mich ein paar Dinge, ich gebe ein paar Zahlen ein und habe dann eine Aussage. Und ich bin immer wieder überrascht, die kosten halt manchmal unter 10 Euro im Supermarkt und sind für diese erste Aussage wunderbar. Und wenn dann da drin steht, hör mal, du kriegst 55 Euro zurück, hat sich schon wieder gelohnt, eine Stunde Arbeit, die 10 Euro Abzug sind 45 Euro Stundenlohn, hat auch nicht jeder, hat sich gelohnt. Und ich weiß, vielleicht beim nächsten Mal kann ich ja dann auch überlegen, gehe ich zum Lohnsteuerhilfeverein, suche ich mir einen Steuerberater, der dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholt. Und viele sind tatsächlich überrascht, was da geht. Und dem Bub, um das Beispiel abzuschließen, hat es gut getan. Der hat in dem Jahr sogar noch mehr rausbekommen als im Folgejahr. Und da waren es immerhin auch 461 Euro, obwohl er nur ganz normal in die Arbeit gegangen ist und keinen langen Arbeitsweg und nichts hatte. Und wenn das noch ein bisschen dazukommt, schöne Geschichte, sollte wirklich jeder zumindest einmalig prüfen, um mal zu wissen, was er vielleicht jedes Jahr verschenkt.
Okay. Ja, Mist, bei mir zu spät, ne? Hätte ich das mal früher gewusst.
Irgendwann ist es zu spät, ja, leider.
Also Fazit diesbezüglich, egal in welcher Steuerklasse du bist, Einkommenssteuer abzugeben, geltend zu machen, lohnt sich unterm Strich.
Lohnt sich in der Regel immer.
Ja, sehr cool. Also ja, wie gesagt, hätte ich das mal früher gewusst, ne? jetzt gehen wir wieder zum Thema Gewerbe, also Selbstständigkeit in die Richtung. Jetzt waren wir ja gerade nochmal beim Privaten. Wenn ich mich jetzt entscheide, mich selbstständig zu machen, egal ob es jetzt Network Marketing oder wirklich was ganz anderes ist, wann muss ich denn in Gewerbe anmelden, lieber Jürgen?
Das ist eine super spannende Frage. Die konkret zu beantworten gar nicht so einfach ist. Es heißt offiziell auf Bürokratiedeutsch, du bist immer dann verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden, wenn du nachhaltig mit Gewinnerzielungsabsicht am Wirtschaftsverkehr teilnimmst. Nachhaltig heißt regelmäßig, und ich glaube, das ist so das größte, die größte Unbekannte in dem Bereich, wo es keine hundertprozentige konkrete Empfehlung gibt. Viele sagen sofort im ersten Moment, wenn es losgeht, und das ist manchmal richtig. Und manchmal ist es zu früh. Ich denke, es kommt tatsächlich, wie du sagst, immer auf den Bereich an, wo ich unterwegs bin. Bei vielen Unternehmen ist es einfach notwendig, um ein gewisses Standing zu haben, dass ich eine Unternehmensanmeldung habe, oder wenn es dann in Rechtsformen reingeht, einfach in juristische Personen, dann brauche ich es einfach, um Geschäfte tätigen zu können. Wenn ich eine GmbH und solche Geschichten habe, werde ich vorher gar nicht tätig sein können. Also da ist die Gewerbeanmeldung immer am Anfang. Anders, wenn du den Bereich Network Marketing anschneidest, wo ich ja nicht mit solchen Unternehmensformen auch gar nicht sinnvoll hantiere, sondern eben als Einzelperson oder zu zweit als GbR auftrete, wo ich der Überzeugung bin, fang doch erstmal an. Lass dich doch mal auf die Geschichte ein und lern das Ganze mal kennen. Das kann ich natürlich nicht ewig treiben. Aber gerade dieses Thema der Regelmäßigkeit ist eines, das einfach, ich mache es ja am ersten Tag, habe ich vielleicht vor, das regelmäßig zu machen, aber ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Bei vielen ist die Regelmäßigkeit nach 2 Wochen leider schon wieder Vergangenheit. Und die haben das mal versucht und sind nicht auf den Trichter gekommen, und dann ist es auch nicht regelmäßig. Und dann finde ich es halt schade, wenn ich da am ersten Tag gleich das Gewerbe anmelde, nach 2 Wochen wieder abmelde und dann muss ich eine Steuererklärung fürs ganze Jahr abgeben. Gut, da ist fast nichts drin, aber die Arbeit ist trotzdem da. Und da gebe ich einfach immer den Tipp und sage, jetzt mach mal, übertreib es nicht, aber schau erstmal, dass es zu dir passt und schau, dass du diese Entscheidung auch schnell findest. Es gibt da keinen Zeitraum, der wirklich irgendwo immer für alle treffen würde. Aber gerade in dem Bereich, Leute, fangt erstmal an, lernt euren Vertrieb kennen, lernt euch kennen und trefft dann diese Entscheidung, weiterzumachen und meldet dann auch das Gewerbe an, schiebt das nicht auf die lange Bank, es bringt auch überhaupt gar nichts, es ändert überhaupt nichts und macht es aber nicht gleich in der ersten Woche oder in den ersten Tagen, weil du weißt nie, wohin es läuft. Lern es kennen und mach es mal regelmäßig und dann meldest du es an. Und dann ist diese Gewerbeanmeldung auch nicht mehr schlimm, weil ich glaube, das ist das, ich habe es vorhin am Anfang schon mal angedeutet, diese Gewerbeanmeldung wird, was diese ganzen Handbremsen angeht, komplett überbewertet. Das interessiert die Krankenversicherung gar nicht, ob du ein Gewerbe hast. Das interessiert die Arbeitsagentur gar nicht, ob du eine Gewerbeanmeldung hast. Es interessiert auch das Finanzamt nicht, ob du eine Gewerbeanmeldung hast. Die haben ihre eigenen Definitionen von dem, was du dazu verdienst. Und die sagen, wenn du selbstständig tätig bist, dann musst du uns das angeben. Und das Finanzamt sagt, wenn du regelmäßig Geld verdienst aus deiner Selbstständigkeit, musst du uns das angeben. Gewerbeanmeldung interessiert uns nicht. Das ist eine rein ordnungsrechtliche Geschichte. Und ja, was zahle ich da heute im Schnitt? 20 bis 30 Euro. Das bestimmt jede Stadt, jede Gemeinde selber. Da muss ich diese 20, nehmen wir im Schnitt 25 Euro halt in die Hand nehmen. Das bringt mich nicht um, wenn es daran scheitert. Schade. Und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Dann laufe ich nicht Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, einen Bußgeldbescheid zu bekommen, der dann definitiv höher sein wird. Und muss mich auch von sonst niemanden schief anschauen lassen. Das ist ja einfach auch hier eine Sache, der Neid hat ja viele Gesichter. Mhm. Und ganz oft kommen solche Sachen einfach aufgrund von so einem Neid raus, wo dann hier, was weiß ich, mein Nachbar sagt, hör mal, Jürgen, das ist ja der Hammer, was du mittlerweile machst. Du bist da unterwegs und du strahlst hier so viel Energie aus. Hast du das dann auch angemeldet? Nein, ja, dann habe ich mal gleich ein Wörtchen. Es passiert glücklicherweise ganz selten, aber wie gesagt, da sollte sich jeder drum kümmern, aber gehört nicht für jeden zum ersten Tag.
Okay. Und was ist denn jetzt, Jürgen, wenn ich noch kein Gewerbe angemeldet habe? Ich habe jetzt erstmal getestet, habe natürlich auch Sachen verkauft, weil ich wollte es ja testen, klar. Und habe dann gemerkt, doch nicht so meins. Was mache ich denn dann mit den Einnahmen, die ich getätigt habe? Weil die muss ich ja bestimmt dann bei meiner privaten Einkommensteuererklärung angeben. Oder wie läuft das genau ab?
Genau, das ist das, wo ich sage, das ist tatsächlich unabhängig von der Gewerbeanmeldung. Sobald ich Geld verdient habe, was über den einmaligen Verkauf rausgeht, muss ich es anmelden. Also ich muss keine Steuererklärung abgeben, wenn ich jetzt heute mein Auto verkaufe. Da verdiene ich unter Umständen vielleicht mehr Geld, als in diesen 3 Wochen, die ich meine Selbstständigkeit getestet habe. Sonst hätte ich es ja weitergemacht, wenn ich dasselbe Geld verdient hätte. Dann setze ich das auf. Und dann mache ich einfach eine ganz einfache, auch vielleicht gar nicht erstmal fürs Finanzamt, sondern für mich, Einnahmen-Ausgabenrechnung. Und da wird unterm Strich ein Minus stehen bleiben. Weil wenn da ein tolles Plus stehen würde, dann hätte ich es auch nicht beendet, dann hätte ich weitergemacht. Also wird da ein Minus stehen bleiben und dann habe ich für mich schon mal die Gewissheit, okay, ich habe keine Steuern hinterzogen. Und jetzt bin ich der Meinung, das kann ich jetzt angeben, dann mache ich den 110%ig richtigen Weg, dann gebe ich das an und dann steht da ein Minus, dann habe ich vielleicht sogar noch eine kleine Steuerersparnis dadurch. Oder ich behalte mir das auf jeden Fall, sollte mal irgendjemand kommen und sagen, Jürgen, du hast da mal 6 Wochen lang ja eine Selbstständigkeit ausgeübt und das hast du bei uns nie angegeben, dann kann ich das denen vorweisen und sagen, stimmt, aber schaut mal her, da steht so ein dickes Minus. Und dann bin ich erstmal von diesen ganzen Anschuldigungen der Steuerhinterziehung raus, weil das eben nicht passiert ist. Und meine Erfahrung ist, da wird auch nicht mehr passieren.
Wie mir vielleicht auch zu einem Minus so oder so kommen, kommen wir vielleicht in der zweiten Folge auch nochmal näher drauf zu sprechen, weil es ist ja immer ein Minus. Im Normalfall am Anfang, was ja gut ist, ne? Weil da müssen wir ja keine Steuern zahlen.
Zweischneidiges Schwert.
Ja, genau, richtig. Wobei tatsächlich noch eins kurz sagen wollte zum Thema Steuern vorher. Weil du hast ja auch gesagt, man kann froh sein, wenn man Steuern zahlen darf, da soll man sich drüber freuen. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn du angestellt bist, zahlst du ja auch immer Steuern.
Richtig.
Nur es tut nicht weh, wie du schon gesagt hast, weil es geht ja automatisch ab. Mhm. Heißt, ich bekomme es ja nicht aufs Konto überwiesen und muss es selber weglegen, sondern es landet ja direkt da, wo es hin soll.
Genau, richtig.
Und das ist der Unterschied bei der Selbstständigkeit, dass du es halt ganz normal erstmal hast und du musst es halt selber weglegen. Ne? Heißt, Steuern muss man so oder so zahlen. Also von dem her soll das eigentlich gar kein Thema sein, dass es weh tut, aber es tut halt trotzdem weh. Ne?
Ich glaube, das ist auch das große Problem und genau das, was du anschneidest. Ich habe mir das viele Jahre gefragt und es ist ja so, ich glaube, das hat jeder selber schon mal erlebt. Die Selbstständigen zahlen ja scheinbar viel mehr Steuern als die Angestellten. Also die jammern ja über Steuern, das ist unglaublich. Also ich kenne ja ganz viele, die verdienen gar nicht so viel, was sie Steuern zahlen müssen. Wenn man dem Gehör schenkt, was sie sagen, das kann gar nicht sein. Warum? Weil den maximalen Einkommensteuersatz, den ich heute in Deutschland bezahlen muss, sind 42% von meinem steuerlichen Gewinn. Und wir kommen ja nachher noch auf dieses Thema mit Anfangsverlust und so weiter, dass wir vielleicht auch mal sehen, wie kommst du denn dadurch? Was fließt da alles in dieses Ergebnis mit ein? Finde ich sehr spannend. Aber für den Moment ist es so, selbst wenn alle meine Einnahmen mein Gewinn schon wären, dann müsste ich im schlimmsten, ich sage immer im besten Fall, 42% Steuer von bezahlen. Da bleibt mir ja mehr als die Hälfte über. Klar, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema rational und emotional. Rational ist es cool, weil mir bleibt viel mehr über. Und wir reden ja da wirklich nur vom Gewinn und nicht von den Einnahmen in Wahrheit. Emotional tut es halt verdammt weh, weil es ist genau so, Steffi, wie du es gerade angeschnitten hast, der Unternehmer bezahlt das Geld halt von seinem Konto und der Arbeitnehmer bezahlt es vom Blatt Papier. Mhm. Der Arbeitnehmer hat so jeden Monat seine Lohnabrechnung und kriegt so einen Hals, wenn er sieht, was da alles abgezogen wird. Eben auch Lohnsteuer, die er vorausbezahlt. Und das ist nicht schön und das muss man auch gar nicht schön reden. Das ist schon ein Betrag, der beträchtlich ist. Und jetzt stell dir vor noch, du kriegst irgendwo mal eine Lohnerhöhung und dann schaust du drauf und das ist gefühlt schon wieder mehr, als die Lohnerhöhung ausmacht. Da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig, weil jetzt steigt der Betrag noch hoch. Und das ist nicht schön. Und trotzdem behaupte ich, man gewöhnt sich einfach dran, weil es ist halt, wenn wir ehrlich sind, es ist schwarze Farbe auf dem Blatt Papier. Und das ist halt weg und ich gewöhne mich auch dran. Die Denke ist ja so, der Arbeitnehmer weiß, ich kriege dieses Geld ausbezahlt und es ist meines und da passiert nicht mehr viel. Und im Zweifel hole ich mir tatsächlich so ein 10-Euro-Programm, mache meine Steuererklärung mal schnell am Samstagvormittag und kriege vielleicht sogar wieder Geld zurück. Jetzt sind wir wieder bei der Emotion. Mhm. Hammer. Hier, Geld zurück vom Finanzamt. Ist doch mega, oder? Nein, es ist nicht, weil es ist nämlich dein Geld. Und die haben dir einfach letztes Jahr zu viel Geld abgezwickt und jetzt kriegst du es zurück, wenn du es beantragst. Und trotzdem bleibt am Schluss hier nicht dieses rationale, Mensch, ich konnte fast nichts absetzen, sondern dieses emotionale, ich krieg sogar noch Geld vom Finanzamt. Da ist alles andere vergessen. Und beim Unternehmer, finde ich, ist es halt eine ganz andere Hausnummer. Weil der Unternehmer ist das ganze Jahr beschäftigt mit seiner Buchhaltung und dann auch mit der Steuererklärung. Und die kannst du halt nicht mit einem Programm für 10 Euro und nicht mit einem Programm für 100 oder 150 Euro einfach auf Knopfdruck erledigen. Haben wir ja schon gesagt, da gibt es so viel, was ich wirklich optimieren kann, was ich tun kann, um Steuern zu sparen, viel mehr als jeder Arbeitnehmer. Und trotzdem ist halt der Aufwand erstmal emotional schon mal Katastrophe. Und dann sogar noch, wenn ich einen Steuerberater zahlen muss, der auch noch ein Schweinegeld kostet. Schon allein mal zu dem Ergebnis zu kommen, und jetzt sind wir ja noch gar nicht bei der Steuer, jetzt reiche ich das bei der Steuer ein und hatte einen tollen Gewinn und bezahle jetzt tolle Einkommensteuer. Und zahle das halt von meinem Konto. Und das ist so grob ich dieses große Problem, dieses Emotionale. Und da ist es toll, Steffi, wenn man wie du dieses Geld dann auch auf dem Konto liegen hat, dann ist es zwar trotzdem noch emotional, das wieder hergeben zu müssen, aber es ist halt da. Und bei vielen ist dieses Geld nicht da, zumindest nicht auf diesem Konto. Ich glaube, das ist auch was ganz oft verwechselt wird. Die sagen, ich habe ja nichts verdient. Das ist wieder so dieses beim Unternehmer, boah, ich zahle mehr, als ich verdiene, weil da liegt nichts auf dem Konto. Ja, klar. Das Geld möchte doch nicht zum Finanzamt. Wer möchte denn dahin freiwillig? Das versteckt sich. Das versteckt sich drüben in der Garage. Niegelnagelneu steht es da drin seit 2 Monaten. Cool. Ja, oder steckt in Urlaubserinnerungen oder mein neuer Kinosaal im Keller, den ich mir eingerichtet habe. Coole Sachen. Ich meine, wofür verdiene ich denn das Geld? Ich tausche es gegen noch schönere Dinge ein. Vom Geld kann ich auch nicht runterbeißen. Aber das wird dann oft vergessen. Und wenn du dieses Geld nicht da ist und ich muss es bezahlen, dann ist die Emotion noch viel, viel stärker, was ich jetzt Steuern zu zahlen habe. Und deswegen, glaube ich, gibt es diese Diskrepanz zwischen eben dem klassischen Arbeitnehmer und dem Selbstständigen in diesem Bereich. Und dann denke ich nicht so rational und sage, Mensch, total cool, was ich alles steuerlich geltend machen konnte. Hey, und total cool, jede Ausgabe, die ich habe, spare ich mir so und so viel Steuern. Mhm. Nee, die Emotion in dem Moment ist einfach nur, ich darf das Wort gar nicht sagen, weil sonst kommt es über meine Lippen, wenn ich es bloß denke, das Geld ist weg. Mhm. Und das kann ich mir auch nicht schön reden und auch nicht schön rechnen. Es ist erstmal weg und da wünsche ich mir von jedem so ein bisschen, erstens, dass er sich vorbereitet, dass ich eben das auf die Seite mal ein bisschen packe und dass ich es vielleicht schaffe, in dem Moment ein bisschen rational zu denken oder denkt gern an meine Worte, denkt an mich und denkt euch, boah, cool, so viel Steuern zu zahlen ist Hammer, weil da habe ich noch viel, viel mehr auf der Seite jetzt und wenn ich genug angespart habe und vielleicht gar nicht alles dem Finanzamt zahlen muss, dann mache ich heute Abend einen drauf mit dem, was überbleibt, weil das ist jetzt Nachsteuern. Und ich glaube, diese Denke ist ganz wichtig für jeden Unternehmer, gerade wenn ich eben aus dem Arbeitnehmerbereich komme, was ja ganz viele erstmal kennen und auch selber erlebt haben, dass das Geld, was ich bekomme beim Arbeitnehmer, das ist, was mir im Schluss in der Regel bleibt und beim Unternehmer eben nicht. Der muss davon nicht nur die Steuern, sondern eben im Zweifel auch seine Sozialversicherung noch bestreiten, je nachdem, von welchem Bereich wir uns unterhalten.
Okay, also ich finde es immer sehr spannend, dass, wie du gerade sagst, viele Menschen damit emotional sind. Ne? Ich persönlich habe das relativ schnell abgelegt, bin ich froh, weil ich ja von vornherein wusste, das Geld gehört mir nicht. Heißt, es hat mir auch gar nicht wehgetan, das zu bezahlen, weil ich hatte es ja eh, ich habe es ja auf die Seite gelegt. Und ich wusste ja, das Geld gehört mir nicht, ich muss es so oder so bezahlen, weil eben, wie du schon gesagt hast, im Angestelltenverhältnis gehen auch Abgaben weg. Das gehört mir auch nicht, das muss ich halt zahlen, auch wenn es scheiße ist, ich muss es halt zahlen. Ja?
Richtig, und du sagst das Wort ja, wenigstens.
Ja. Ja, also deswegen, und vor allem, das hast du ja vorher gesagt, 42% maximal.
Genau.
Ne, bei der Selbstständigkeit. Und ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, wenn man, je nach Steuerklasse natürlich, beim Zettel, ne, vom Arbeitgeber, da ist doch auch meistens knapp die Hälfte weg mit allen Abgaben.
Natürlich. Ich habe ja oft so Ideen. Ich habe ja oft so Bilder im Kopf und ich denke mir immer, wie wäre das, wenn es bei jedem Arbeitgeber verpflichtend so einen kleinen viereckigen Raum gibt, da ist nichts mehr drin, außer viel weiße, vielleicht gepolsterte Fläche und ein Stuhl und ein Tisch. Mhm. Und jeden Monat kommt der Chef und die Chefin und legt jedem seiner Angestellten hier das Geld auf den Tisch. Schau mal, Jürgen, das ist das, was du diesen Monat verdient hast. Und ich sitze ehrfürchtig vor diesem Haufen Geld und denke mir, ja, Jürgen, das hast du dir echt verdient. Und in dem Moment, wo ich zugreifen will, patsch! Sagt er, Moment, das muss ich erst noch abgeben ans Finanzamt, das ist jetzt das, was du mit nach Hause nimmst. Mhm. Das wäre hart. Mhm. Das wäre hart, aber das ist genau das, was passiert. Mhm. Nur, ich sehe es und fühle es nicht so, weil es auf dem Blatt Papier passiert.
Ja.
Und deswegen, Steffi, diese Eigenschaft musst du jedem weitergeben und da muss sich jeder ein Beispiel an dir nehmen, weil wenn ich so an die Sache rangehe, dann ist das schon mal wieder keine Handbremse, die ich lösen muss. Und das ist für viele eine der aller schlimmsten Handbremsen, die ganz oft klemmt und blockiert.
Ich meine, klar, bevor ich meine erste Jahressteuer abgegeben habe, hatte ich auch richtig Muffesausen. Was kommt jetzt wirklich auf mich zu? Alle haben gesagt, nein, erstes Jahr, easy peasy. Aber man hat natürlich trotzdem Angst, ne? Ja. Bis dann das erste Mal wirklich die Abrechnung kommt und man sieht, uff, Glück gehabt, ja. Aber ist halt, das erste Mal ist einfach immer Komfortzone verlassen, ne?
Ja, es ist diese Unsicherheit und es hat ganz viel mit Komfortzone verlassen zu tun. Mhm. Schon allein sich drum kümmern. Mhm. Ist ja auch mit, glaube ich, ein Grund, warum es so lange aufgeschoben wird.
Das stimmt,
weil es macht keinen Spaß, sich darum zu kümmern, selbst wenn ich es abgeben kann.
Mhm. Ja, Steuern ist einfach immer blöderweise negativ behaftet. Ne?
Richtig.
Ja.
Wobei ich kenne eine Person, an die denke ich immer wieder, ist schon sehr lange her, die Begegnung, wo es um dieses Thema ging, hat er mir gesagt, warum? Das Geld ist ja nicht weg. Es ist nur woanders und wenn ich aus dem Fenster rausschaue, sehe ich, was da für tolle Dinge mit passieren und er hat ja recht, wir alle wissen, dass er recht hat, nur ich glaube niemand und ich nehme mich da nicht aus, du siehst es halt nicht so, es ist nicht so einfach, das so zu sehen und er hat das wirklich auch nicht mal ironisch gemeint, sondern hat es damals total ernst gemeint und ich denke immer wieder an ihn, weil das ist eigentlich die Wahrheit und wenn du mit der Einstellung rangehst, dann ist es zumindest einfacher.
Ja, absolut, absolut. Jetzt natürlich die Frage, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, okay, Gewerbe und so weiter und Abgaben. wo melde ich denn jetzt Gewerbe an? Also wo muss ich denn da hin?
Gewerbeanmeldung passiert auf dem Ordnungsamt, Gewerbeamt, also auf dem Rathaus, einfach da, wo du wohnst oder wo du deine Betriebsstätte hast.
Okay, und gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte, was ich vielleicht nicht sagen sollte oder sagen sollte?
Tatsächlich nein. In meinen Augen wird diese Gewerbeanmeldung viel zu stark überbewertet, auch ganz oft von diesen Sachbearbeitern, die dafür zuständig sind. Das sind zwar mittlerweile jetzt zwei Seiten dieser Fragebogen, aber der ist zum einen einer der einfachsten tatsächlich und da muss man sich einfach tatsächlich dran trauen. Man kann da nicht viel falsch machen. Auch alles, was da drin steht, ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann das jederzeit ändern und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg tatsächlich, Gewerbeanmeldung in diese Welt der Bürokratie, weil es noch relativ überschaubar ist. Stattfindet.
Ja, und da haben wir natürlich in der zweiten Folge noch ein ganz cooles Benefit, ne? Da dürfen die Zuhörer drauf freuen, weil da gibt es natürlich was, was das Ganze nochmal erleichtert.
Was es noch viel, viel einfacher macht.
Richtig, also dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, also unbedingt Teil 2 noch anhören. Was wir jetzt noch als Frage bekommen haben von der Zuhörerin, man muss ja auch beschreiben, was für ein Gewerbe man anmeldet. Wie genau sollte und muss diese Bezeichnung sein? Sollte eher oberflächlich sein oder eher sehr detailliert?
Also meine Empfehlung ist immer tatsächlich, das so allgemein wie möglich oder wie es zugelassen wird, zu gestalten. Mhm. Warum? Weil ich ja zwar meinen Plan habe, mit dem ich starte, aber ich ja nicht weiß, ob dieser Plan gut ist. Und damit ich das nicht jedes Mal anpassen und ändern muss, weil da zu konkrete Dinge drinstehen, halte ich das mal relativ allgemein. Und das wird auch in der Regel immer akzeptiert. Da gibt es immer mal einzelne Sachbearbeiter, die sagen, nein, und das muss noch genauer, noch. Und dann kann ich jetzt mich fragen, streite ich mich jetzt mit meinem Sachbearbeiter rum oder gebe ich einfach rein, was da drin ist. Das Wichtige ist einfach, es müssen immer Sachen drinstehen, die, wo ich einfach eine bestimmte Zulassung benötige, wo bestimmte Genehmigungen notwendig sind, die müssen zwangsweise da drinstehen. Mhm. Aber alles andere ist meine Empfehlung, dass ich hier einfach ja schon das sehr allgemein halte. Wenn wir über den Bereich Network Marketing sprechen, ist es einfach, ich muss da nicht meine Lieferfirma nennen. Weil wer sagt denn, dass ich ewig da unterwegs bin? Das ist der anzustrebende Idealfall, aber dann läuft mir noch was anderes über Weg oder ich entscheide mich, dass ich noch meine Leidenschaft, Dekokissen zu häkeln, auch noch mit in meinen Vertrieb einbaue. Mhm. Und dann muss ich ja nicht jedes Mal, ich kann ja nicht jedes Produkt, das ich habe, da reinpacken, sondern im ersten Moment ist ja auch nur Lieferant. Und wenn ich das da allgemein halte, wird das immer akzeptiert und da findet man auch mit seinem Sachbearbeiter eine Lösung. Ich komme wieder auf meinen Anfangstipp zurück, kommuniziert mit den Menschen. Mhm. Gebt euch nicht hier die Extreme an den Kopf, sondern versucht gemeinsam eine Lösung zu finden. Es gibt immer eine Lösung, mit der beide leben können und wenn man einfach nett und sympathisch, wie ihr alle seid, mit diesen Menschen dort spricht, bekommt man auch eine nette, sympathische oder zumindest eine vernünftige Antwort. Und wenn ich halt da reingehe und Forderungen stelle und mich aufführe, wie, dann kommt es halt zurück. Wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück.
Ja.
Und es ist wieder einfach eine gewisse Frage der Einstellung.
Okay, sehr cool. Also ich glaube, dann konnten wir da auf jeden Fall schon mal auch die Handbremse lösen, wie einfach auch eine Gewerbeanmeldung sein soll. Ne? Oder kann, ja. Wir haben dazu natürlich nochmal nähere Fragen hinsichtlich welche Art von Gewerbe, aber ich würde sagen, das switchen wir in den Part 2.
Gerne.
Eine kleine Frage haben wir aber doch nochmal und zwar grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Gewerbe anmelde, Uli?
Ob es sinnvoll ist, ja, ein extra Konto also zu haben?
Ja.
Macht das Sinn.
Macht definitiv Sinn, ist definitiv sinnvoll. Ich muss einfach abklären und das hängt ganz stark davon ab, in welchem Bereich ich unterwegs bin oder auch welche Rechtsform ich wähle, ob es denn immer die große Version eines Geschäftskontos sein muss oder ob es nicht einfach ein separates Konto auch ist, das ich dafür verwende. Ich finde deswegen ein separates Konto gut, weil ich einfach einen besseren Überblick habe. Das ist ganz eindeutig und wir sind alle in dem Moment ja Jungspunde, egal wie alt wir sind und wie erfahren wir sind, wenn ich das erste Mal ein Gewerbe anmelde. Es ist einfach vieles anders und wenn ich nicht mit der Einstellung reingehe, ja, das ist nicht mein Geld, dann ist es halt doch mein Geld, weil es auf meinem Konto liegt, auf meinem normalen privaten Girokonto, ist tatsächlich vollkommen legitim. Es gibt manche Banken und Sparkassen, also Institute, die das verhindern. Das ist einfach eine private Rechtsgeschichte. Wenn die sagen, das kannst du deine Selbstständigkeit nicht mit diesem privaten Girokonto abwickeln, dann dürfen die das sagen und dann muss ich mich mit denen einigen. Diese klassischen Geschäftskonten haben manchmal bessere, oft schlechtere Konditionen und deswegen muss ich einfach schauen, wie weit ich da bereit bin, ob ich dann halt mir ein anderes Institut suche oder was auch immer. Aber in ganz vielen Fällen ist es vom Finanzamt eben nicht vorgeschrieben, dass ich ein klassisches Geschäftskonto habe, das ich dann auch 1:1 in der Buchhaltung abbilde, sondern als Einsteiger, wenn ich nicht in eine GmbH und so weiter reingehe, genügt es fürs Finanzamt einfach, Einnahmen und Ausgaben zu dokumentieren. Vollkommen egal, ob die von einem privaten, einem separaten oder einem geschäftlichen Konto kommen. Und deswegen mein Tipp, ja, separates Konto, super sinnvoll, Überblick bewahren, aber nicht zwangsläufig die große Variante mit einem klassischen Geschäftskonto.
Also ich bin da völlig deiner Meinung, Jürgen, weil ich finde, man hat auch einen viel besseren Überblick.
Ja.
Ja, was kommt rein, was geht raus? Ja, Geschäftskonto und privat ist einfach gemischt, ein bisschen unübersichtlich.
Es kann nicht jeder auf Anhieb richtig trennen. Und, ja. Und das ist auch ganz schwierig, muss man ganz ehrlich sein. Und deswegen ist es oft besser, das wirklich hier auch so weit zu trennen. Ich kann ja jederzeit, und das ist ja das Schöne, weil ich das nicht in vielen Fällen klassisch beim Finanzamt 1:1 runterfassen muss, sondern da frei bin und es nur für mich ist, kann ich ja jederzeit auch zuschießen oder runterholen. Also das ist ja überhaupt kein Problem, dass ich sage, Mensch, jetzt habe ich da auf meinem Geschäftskonto schon richtig toll Geld und das ist ja auch meines, zumindest ein Teil davon, mhm, und zwar der größte Teil. Und dann hole ich mir das einfach auch mal runter und mache da was Schönes oder kaufe mir Dinge direkt von meinem Geschäftskonto. Das ist vollkommen zulässig.
Richtig. Und was ich vielleicht auch noch als Tipp wertvoll finde, das habe ich gemacht. Ich habe mir nicht nur ein Geschäftskonto gemacht, ich habe mir nochmal ein Unterkonto da dazu gemacht, wo ich meine Steuerrücklagen anspare.
Absolut klasse Tipp.
Ja, weil dann ist es weg. Ich weiß, da darf ich nicht dran, weil auch sonst hast du hier vielleicht keinen Überblick mehr, wenn natürlich alles auf einem Konto ist. Was davon darf ich jetzt ausgeben? Was ist für die Steuerrücklagen? So hast du es klar getrennt und du weißt, das Geld auf dem anderen Konto gehört mir nicht, das geht einfach irgendwann weg. Ne? Auch wieder rational denken,
also
nicht emotional.
Also das ist ganz wichtig bei diesem Geld auf die Seite legen, dass es wirklich irgendwo liegt, wo ich entweder gar nicht dran komme oder sonst jemand oder wo es ganz klar wie bei einem Unterkonto dann getrennt ist und ich weiß, das ist nicht meines und da gehen einfach jeden Monat Betrag X drauf und Schwamm drüber. Schauen wir mal, was überbleibt am Schluss.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum Ende und sei gespannt, was es im Teil 2, was wir im Teil 2 besprechen, genau wie es zum Beispiel aussieht mit der mit bestimmten Situationen, was Rente betrifft oder Arbeitslosengeld, beziehungsweise was ist eigentlich eine GbR, ne, oder eben nochmal, was ist mit der Krankenversicherung und so weiter. Also bleibt da dran, stay tuned und es gibt natürlich auch noch einen richtig coolen Benefit am Schluss im Teil 2 und ich würde sagen, wir freuen uns und abonniere uns gern, um jeden Montag neue Impulse zu bekommen, wie auch du Vollgas geben kannst, um deine persönliche Handbremse zu lösen. Schau auch gern in den Shownotes vorbei, um uns auch auf Social Media zu folgen. Wir freuen uns auf dich und sagen einfach bis zum nächsten Mal im Teil 2.
Tschüss!
Tschüss!